Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Türkei wappnet sich für eine weitere Verschärfung des Grenzkonfliktes mit Syrien. Das Parlament in Ankara verabschiedete ein Gesetz, das mögliche Militäreinsätze im Nachbarland erlaubt. Syrien hat sich nach Angaben der türkischen Regierung inzwischen für den gestrigen Granatenangriff entschuldigt. Dabei waren in der türkischen Grenzstadt Akçakale 5 Menschen getötet worden. Die Türkei reagiert mit dem Beschuss von Zielen in Syrien. Ministerpräsident Erdogan sagte am Abend, die Türkei sei dazu in der Lage, ihre Bürger und Grenzen zu verteidigen.
Nein zu einem Krieg in Syrien. Am Abend demonstrieren Tausende am Istanbuler Taksimplatz, um vor einer Eskalation des Grenzkonflikts mit Syrien zu warnen. Das Parlament in Ankara hat grünes Licht für ein Gesetz gegeben, das der Türkei im Syrien-Konflikt erlaubt, ihr Militär auch außerhalb der Landesgrenze einzusetzen. Einen Krieg mit Syrien wolle man dennoch nicht. Die syrische Seite hat die Verantwortung übernommen und sich entschuldigt. Die syrischen Offiziellen haben zugesichert, dass so etwas in Zukunft nicht mehr passiert. Wir vertrauen auf diese Versprechen. Am Morgen werden 2 Frauen und 3 Kinder zu Grabe getragen, die am Vortag bei dem Granatenangriff ums Leben kamen. Und die Angst wächst in der südtürkischen Stadt, denn hier schlugen bereits vor einer Woche Granaten ein. Allerdings wurde dabei niemand getötet. Noch in der Nacht gab es erste türkische Vergeltungsschläge. Auch am Morgen beschoss türkische Artillerie Stellungen der Syrer, von denen aus geschossen worden sein soll. Es war eine begrenzte Aktion, wie es heißt, aber die türkische Armee zieht schon seit Wochen massiv Truppen an der Grenze zusammen. In Akçakale gleichen manche Straßenzüge einer Geisterstadt. Einige Bewohner haben die Stadt ganz verlassen, weil die Einschläge in den vergangenen Wochen immer näher kamen. Die Grenze zu Syrien ist nur 200 Meter entfernt. Die Psyche der Kinder ist gestört. Wir haben keine Ruhe mehr im Haus, weil das unmittelbar an der Grenze liegt. Jetzt hoffen alle, dass aus diesem Grenzkonflikt kein Krieg wird.
Die Zwischenfälle im syrisch-türkischen Grenzgebiet haben international große Besorgnis ausgelöst. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, forderte beide Seiten auf, die Gewalt zu beenden und sich um eine politische Lösung zu bemühen. Bundeskanzlerin Merkel rief zu Besonnenheit auf. Der Konflikt beschäftigt auch den UN-Sicherheitsrat.
Der UN-Sicherheitsrat bleibt auch nach dem tödlichen Angriff auf den türkischen Grenzort gelähmt. Russland blockiert eine Verurteilung Syriens, solange nicht auch türkische Vergeltungsschläge kritisiert werden. So kommt bisher nicht einmal eine gemeinsame Presseerklärung, das schwächste Instrument des Gremiums, zustande. Nach den heutigen Beratungen zeigt sich die US-Botschafterin verärgert. Wir haben immer davor gewarnt, dass es gefährliche Konsequenzen haben würde, wenn der Sicherheitsrat unfähig bleibt, gemeinsam auf Syrien Druck auszuüben. Es ist doch schon länger offensichtlich, dass die Gewalt nicht nur die Menschen in Syrien, sondern zunehmend auch in den Nachbarländern treffen würde. Und genau das erleben wir nun auf tragische Weise. Die NATO-Botschafter erklärten noch in der vergangenen Nacht ihre Solidarität mit dem Partner Türkei. Doch ihre Erklärung erscheint nur in dürren Sätzen im Internet und vermeidet jeden Hinweis auf den Bündnisfall, der ein Eingreifen der NATO erforderlich machen würde. Vor einer Eskalation warnt auch die Bundesregierung und mahnt die Türkei zu einer maßvollen Reaktion.
Wir stehen an der Seite der Türkei und der Bundesaußenminister hatte Kontakte. Wir haben auf allen Ebenen Kontakte mit der Türkei. Und gleichzeitig ist Besonnenheit, glaube ich, jetzt das Gebot der Stunde.
Von Berlin über Brüssel bis Washington bewegen sich alle Solidaritätsbekundungen auf einem schmalen Grat. Denn niemand will dem NATO-Partner Türkei einen Freibrief für eine weitere Eskalation geben. Zu groß ist die Sorge, dass schon ein Funke genügt, ehe sich der Konflikt in Syrien zum regionalen Flächenbrand entwickelt.
Einen ausführlichen Überblick über Erklärungen und Hintergründe zum türkisch-syrischen Grenzkonflikt finden Sie auf tagesschau.de. In den USA haben bis zu 60 Millionen Zuschauer das erste TV-Duell zwischen Präsident Obama und Herausforderer Romney verfolgt. Schwerpunkt war die Wirtschafts- und Finanzpolitik. Romney warf dem Demokraten Obama vor, seine Politik habe die Lebenshaltungskosten für die Mittelschicht massiv in die Höhe getrieben. Obama konterte, der Republikaner setze sich vor allem für die Reichen ein. Die meisten Experten werten das TV-Duell als Punktsieg für Romney.
Am Anfang läuft für den Präsidenten noch alles nach Plan. Souverän und gelassen beginnt er das Duell. Es hätte sein großer Abend werden sollen. Es gibt viel, was ich heute sagen will, aber das Wichtigste, vor 20 Jahren machte mich Michelle zum glücklichsten Mann der Welt, als sie mich geheiratet hat. Doch der Hochzeitstag vor 60 Millionen Zuschauern wird schnell zum Debakel für Obama. Romney greift an, gestikuliert, selbstbewusst, setzt Pointen. Der Präsident blickt oft nach unten, wirkt seltsam defensiv und steif. Und der Moderator lässt alle Attacken Romneys laufen, ohne sie auf Fakten zu überprüfen. Wird der Präsident wiedergewählt, leidet die Mittelklasse weiter. Werden die Einkommen fallen und die Preise weiter steigen. Wenn ich Präsident bin, werden die Löhne steigen und ich schaffe 12 Millionen neue Jobs. Schlagfertig kontert der sonst eher lustlos wirkende Präsident. Die Amerikaner sollten sich fragen, warum Gouverneur Romney all diese wunderbaren Pläne bislang geheim gehalten hat. Vielleicht, weil sie so gut sind oder weil Familien aus der Mittelschicht davon zu sehr profitieren würden? Im Spinroom, wo Berater und Kommentatoren das Duell verfolgen, fragt man sich, was hat der Präsident in den letzten Wochen trainiert? Warum packt er Romney nicht bei seinen vielen offenen Flanken? Ich glaube nicht, dass der Präsident eingerostet ist in den letzten 4 Jahren. Es hat nur niemand mehr so mit ihm gesprochen. Ein kurzer Handschlag, ein verkrampftes Lächeln, dann entschwindet Obama schnell.
Präsident lustlos kommentieren heute viele US-Medien. In nur 90 Minuten hat Obama die Pole Position der letzten Wochen verspielt. Sein Herausforderer ist wieder zurück im Rennen, trotz der vielen Eigentore zuvor. Der Endspurt dieser Wahl wird wieder spannend.
Der Leitzins in der Eurozone bleibt auf seinem historischen Tiefstand. Das hat die Europäische Zentralbank bei ihrer heutigen Ratssitzung in Slowenien beschlossen. Seit Anfang Juli liegt der Satz, zu dem sich Banken und Sparkassen mit Geld versorgen können, bei 0,75%. Einzelne Experten hatten vermutet, dass die EZB den Zinssatz senken könnte, um die Konjunktur anzukurbeln.
In Athen haben rund 100 Beschäftigte einer Schiffswerft das Gelände des griechischen Verteidigungsministeriums gestürmt. Die Polizei konnte verhindern, dass die Demonstranten in das Gebäude eindrangen. Sie protestierten dagegen, dass der griechische Staat im Zuge der Sparpolitik die Rechnungen der Werft nicht gezahlt habe. Die Arbeiter hätten deswegen seit Monaten keine Gehälter mehr bekommen. Es kam zu Auseinandersetzungen, bei denen mindestens ein Mann verletzt wurde.
Der designierte SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück geht in der Diskussion um seine Nebeneinkünfte in die Offensive. Es gehe einigen Kritikern nur darum, seine persönliche Glaubwürdigkeit zu beschädigen, sagte Steinbrück der Zeitung Die Welt. Seine Steuererklärung will er nicht veröffentlichen, weil er mit seiner Frau veranlagt wird. Der SPD-Politiker hat als Abgeordneter mit Vorträgen in den vergangenen Jahren mehrere hunderttausend Euro verdient.
Die Liste ist lang, sogar sehr lang. 84 Nebentätigkeiten listet Kanzlerkandidat Steinbrück auf seiner Bundestags-Internetseite auf. Fast alles sind Vorträge, fast alle bei Banken und der Finanzbranche. Und fast alle wurden mit mehr als 7.000 Euro vergütet. Aber wie hoch die Summe genau ist, das steht da nicht.
Bei einem Kanzlerkandidaten der SPD hat die Öffentlichkeit ein Anrecht darauf zu erfahren, um wie viel Geld es an dieser Stelle gegangen ist. Dann kann jeder beurteilen, ist Steinbrück ein Produkt der Finanzindustrie oder eben auch nicht.
Details muss Steinbrück laut Abgeordnetengesetz nicht nennen. Auch nicht zu einem Vortrag bei der Firma Freshfield, die ein Gesetz für den Finanzminister Steinbrück mitformuliert hat. Alles rechtens, wenn auch nicht alles gut, finden Korruptionsbekämpfer.
Es ist natürlich ein wenig wohlfeil, die Vorwürfe jetzt nur auf eine Person zu fokussieren, weil ja alle Parteien es seit langem versäumen, hier für klarere Regeln zu sorgen. Dann wäre die Diskussion auch erst gar nicht aufgekommen.
Die FDP verlangt, dass Steinbrück seine Steuererklärung veröffentlichen soll. Der Kandidat selbst und Finanzexperten der SPD vermuten eine Kampagne.
Die Kritik von CDU, CSU und FDP ist scheinheilig und verlogen. Per Steinbrück hat die Transparenzvorschriften des Deutschen Bundestages streng eingehalten.
Rechtlich ist Peer Steinbrück nichts vorzuwerfen und wenn die Koalition strengere Regeln für Nebentätigkeiten will, kann sie dazu jederzeit ein Gesetz machen. Und wenn die Diskussion Anlass ist, dass Abgeordnete künftig ihre Nebentätigkeiten auf Heller und Pfennig offenlegen müssen, dann ist der Transparenz gedient und so ein Streit künftig überflüssig.
Die Bundesregierung will der Bevölkerungsentwicklung mit neuen Konzepten begegnen. Davor würden heute auf einem Demografiegipfel in Berlin erste Weichen gestellt. Berechnungen zufolge wird die deutsche Bevölkerung bis zum Jahr 2060 um ein Fünftel schrumpfen. Jeder Dritte wird dann 65 Jahre oder älter sein. Arbeitsgruppen sollen über Auswirkungen auf die Gesellschaft beraten. Kanzlerin Merkel geht von einem grundlegenden Wandel des Berufslebens aus.
Immerhin, der demografische Wandel, er ist jetzt Chefsache. Lange ignoriert und deshalb drängender denn je. Die Kanzlerin erklärte ihn heute zum Jahrhundertthema.
Er ist wahrscheinlich neben den Fragen der Globalisierung die größte Veränderung unseres gesellschaftlichen Lebens, aber auch des persönlichen Lebens jedes Einzelnen in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts.
Die Zahlen sind dramatisch. Die Deutschen werden weniger und älter. 1960 waren sie noch durchschnittlich 34,7 Jahre alt, 2005 schon 42,3 und 2050 wird das Durchschnittsalter bei knapp 50 Jahren liegen. Wer soll dann die Renten bezahlen? Zuwanderer, sagen Wissenschaftler und Frauen.
Wir leisten es uns als Gesellschaft, dass wir bestens ausgebildete Frauen in sehr großer Zahl aus dem Arbeitsmarkt fernhalten, weil wir keine geeignete Infrastruktur haben und sie deswegen sozusagen zu Hause sich um die Kinder kümmern müssen. Allein wenn wir dieses Potenzial erschließen, wird der Rückgang sozusagen der reinen Personenzahl gut auffangbar sein.
Wohl kaum noch zu stoppen, die Landflucht, besonders in Ostdeutschland. Hier wird bereits der Rückbau von Infrastruktur diskutiert.
In wenigen Jahren gehen die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, in Rente. Dann wird der demografische Wandel Deutschland mit voller Wucht treffen. Doch weil die Politik das Thema verschlafen habe, sagen Experten, stehe sie inzwischen in einem Wettlauf mit der Zeit. Den vielen Gipfelreden müssten nun schnell Taten folgen.
Auch in der Energiepolitik könnte die Bundesregierung möglicherweise nachjustieren. Der EU-Stresstest für Atomkraftwerke empfiehlt für fast alle Reaktoren in Europa Nachrüstungen. Die Experten bemängelten insgesamt 6 Anlagen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, von denen noch Brockdorf, Emsland und Grohnde in Betrieb sind. Umweltminister Altmaier sagte, die Ergebnisse müssten Konsequenzen nach sich ziehen, auch in Nachbarländern.
Unter den Atomkraftwerken in der EU ist praktisch keines, das so sicher wäre, wie es möglich ist. Diese Feststellung ist zwar nicht neu, aber seit heute ist sie offiziell. Auch wenn die EU-Kommission das Sicherheitsniveau insgesamt gut bis zufriedenstellend nennt.
So kommen wir gemeinsam mit den nationalen Regelungsbehörden zum Ergebnis, dass kein Kernkraftwerk unmittelbar aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden muss. Allerdings, und dies ist eigentlich viel wichtiger, es gibt nahezu überall erhebliche Verbesserungspotenziale.
In mehr als 90% der europäischen Reaktoren, auch hier im Emsland, fehle es etwa an Warnsystemen vor Erdbeben, sagt die Kommission. Insgesamt müssten die Atommeiler für 10 bis 25 Milliarden Euro nachgerüstet werden. Dies, obwohl für die Tests nach Ansicht von Atomkraftkritikern eher milde Kriterien galten.
Die Atomindustrie musste hier eigentlich gar keine hohen Hürden überspringen. Umso besorgniserregender ist es jetzt, dass dieser Stresstest trotzdem zeigt, welche enormen Mängel die Kraftwerke haben.
Wichtiger noch ist freilich, dass der Mängelbericht der Kommission nicht unbedingt praktische Folgen hat. Die EU hat hier keine Kompetenzen. Es ist Sache der Mitgliedstaaten, ob und wie sie die Mängelbeseitigung angehen. Und manche Regierung, etwa die in Paris, versucht zurzeit eher die Beschreibung der Mängel zu korrigieren als die Mängel selbst.
Der Rekordweltmeister Michael Schumacher beendet nach der laufenden Saison seine Formel-1-Karriere. Das gab der 43-Jährige im japanischen Suzuka bekannt. Ich habe die Motivation und Energie verloren, die man zweifelsfrei braucht, sagte Schumacher unter anderem zur Begründung seiner Entscheidung. Sein Rennstall Mercedes hatte ihm keinen neuen Vertrag angeboten.
Bundespräsident Gauck hat am Abend in Berlin eine Ausstellung zum Russlandjahr in Deutschland eröffnet. Die aus aller Welt zusammengetragenen Exponate veranschaulichen die wechselhaften Beziehungen zwischen Deutschen und Russen. Ausgehend von den ersten Handelsbeziehungen im Mittelalter über die tiefen Brüche im 20. Jahrhundert bis hin zum heutigen partnerschaftlichen Verhältnis zwischen beiden Staaten. Die Schau im Neuen Museum ist bis Mitte Januar kommenden Jahres zu sehen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. Oktober.
Vom Atlantik braust ein neues Sturmtief heran, das der Nordhälfte Deutschlands morgen wieder Regenfälle und stürmischen Wind beschert. Richtung Süden wird es unter Hochdruckeinfluss deutlich freundlicher. Heute Nacht fällt im Osten und Süden zunächst noch Regen, sonst ist es verbreitet klar oder locker bewölkt. Gegen Morgen ziehen von Westen wieder Regenwolken heran, die sich am Tag über die Nordhälfte ausbreiten. Im Süden regnet es kaum und dort zeigt sich auch häufiger die Sonne. Im Norden gibt es später Wolkenlücken und nur noch einzelne Schauer. Der Wind bläst mäßig bis frisch, in der Nordhälfte zeitweise stark mit der Gefahr schwerer Sturmböen, an der Ostsee und auf den Bergen orkanartige Böen. Heute Nacht 4 Grad im Vogtland bis 11 Grad an der Nordsee, im Süden bei Sonne morgen 18 bis 22, im äußersten Norden frische 13 Grad. Am Samstag im Süden recht freundlich, sonst viele Wolken und zeitweise Regen, an der Küste auch Gewitter. Am Sonntag zeigt sich die Sonne häufiger. Auch der Montag beginnt zunächst freundlich, später zieht von Westen wieder Regen heran.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Wir erklären, welche Interessen die Türkei im Konflikt mit Syrien verfolgt. Außerdem präsentieren wir Ihnen die neuesten Zahlen des ARD-Deutschland-Trends. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.